Ja, ich würde tatsächlich gerne an alle Kolleginnen und Kollegen appellieren, dass sie das jetzt auch als Chance sehen, ihre Kompetenz noch mal mehr zu zeigen und unter Beweis zu stellen. Wir können die Patienten bei der Substitution sehr gut beraten und begleiten. Wir sind hochqualifiziert und wir sind vor Ort für sie da.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem wöchentlichen Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Professor Theo Dingermann. Ich bin Senior Editor bei der PZ. Heute habe ich mich mit Antonia Rexin verabredet. Sie ist Apothekerin in einer Hamburger Apotheke und außerdem Delegierte der Kammer Hamburg. Mit ihr möchte ich mich über die ab dem 1. April in Kraft tretende automatische Substitution von Biologika in den Apotheken unterhalten. Das ist wirklich neu, denn bisher war ein Austausch von Biologika in den Apotheken verboten, mit einer Ausnahme. Diese betraf Bioidenticals, die in der Anlage 1 des Rahmenvertrags namentlich aufgeführt waren. Diese Anlage ist allerdings jetzt gestrichen. Zudem galten seit dem 15.03.2024 die Regelungen des neuen § 40b Abschnitt M der Arzneimittelrichtlinie. Danach muss ein Biologikum durch ein preisgünstigeres Arzneimittel ausgetauscht werden, wenn es sich um eine parenterale Zubereitung aus einem Fertigarzneimittel zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung bei Patientinnen und Patienten handelt. Hiervon betroffen waren allerdings nur Apotheken, die derzeit Zubereitungen herstellen. Ab dem 1.4. sieht das, wie gesagt, nun anders aus. Da ab dann die generelle Austauschbarkeit von biologischen Arzneimitteln in den Apotheken gelten. Geregelt wird dies in § 40c neu der Arzneimittelrichtlinie. Diese wurde zwischenzeitlich auch zwischen dem Deutschen Apothekerverband und dem GKV-Spitzenverband neu ausgehandelt. Liebe Frau Rexin, bevor wir einsteigen, stellen Sie sich doch einfach bitte einmal kurz vor. Wo arbeiten Sie? Wieso interessieren Sie sich für Biologika? Und welche Erfahrungen bringen Sie auf diesem Gebiet mit? Und was ist Ihre Motivation, Ihr Wissen peer-to-peer, also von Fachfrau zu Fachfrau, in diesem nicht ganz einfachen Feld weiterzugeben?
Ja, vielen Dank, Professor Dingermann. Genau, ich bin Apothekerin aus Hamburg und arbeite hier in einer öffentlichen Apotheke, in einem Filialverbund mit drei Apotheken. Und mein Interesse an Biologika kommt vor allem daher, dass wir da viele Verordner auch in der Nähe haben, die Biologika verordnen. Und ja, wir da schon eine gewisse praktische Erfahrung mitbringen, wie der Beratungsalltag so aussieht. Und mir bringt das Ganze einfach besonders Spaß, weil man da eben auch einen sehr engen und vertrauensvollen Austausch mit den Patienten hat und ich das auch gerne mit den Kolleginnen und Kollegen jetzt hier teilen möchte und es eine ja sehr spannende Neuerung ist, die jetzt auf uns alle dazukommt und die auch so einige Herausforderungen mit sich bringt. Aber ich denke, dass wir das alle sehr gut meistern können.
Ja, jetzt aber wollen wir uns zu diesen Neuerungen tatsächlich unterhalten. Denn meines Erachtens nach bedarf dieser Wechsel, möchte ich mal sagen, tatsächlich einem besonderen Augenmerk. Weil es sich erstens um sehr teure Medikamente handelt und weil zum anderen der Beratungsbedarf für diese Medikamente sicherlich außergewöhnlich hoch ist. Und dies erst recht dann, wenn Sie gezwungen werden, verordnete Medikamente auszutauschen. Wie kam diese Neuerung bei Ihnen in der öffentlichen Apotheke an?
Ja, da gab es definitiv gemischte Gefühle bei uns im Team auch. Und ich finde auch in der breiten Öffentlichkeit hat sich das sehr gut widergespiegelt. Zum einen ist da die Seite, dass wir als Apotheker natürlich wissen, dass die Biosimilars therapeutisch gleichwertig sind und wir keine Befürchtungen hinsichtlich der Sicherheit und der Wirksamkeit haben müssen. Dann ist da aber ja noch die andere Seite, dass es eben jetzt ganz neu ist, dass wir auch substituieren dürfen. Und das geht natürlich mit einem höheren Aufwand in der Beratung einher, birgt auch ein gewisses Konfliktpotenzial mit den Verordnern manchmal. Und ja, da herrscht einfach noch ein bisschen Unsicherheit. Was kommt da jetzt genau auf uns zu? Welche Präparate sind aktuell betroffen? Wie sieht das zum 1.4. dann auch im Kassensystem aus? Wann kommen die ersten Rabattverträge oder Open-House-Verträge? Ändern sich die Preise dann nochmal? Und das sind natürlich noch einige Fragen, die da offen sind.
Ja, und wie haben Sie sich auf die neue Situation vorbereitet?
Wir haben das aufgeteilt in Ärzte und Team. Also wir haben die Ärzte in der Nähe angesprochen. Da wollten wir einfach in den Austausch gehen. Inwieweit wissen die Bescheid? Haben die Bedenken? Sehen die vielleicht aber auch Chancen da drin? Und inwieweit haben die da auch ein Vertrauen in uns? Und das wollten wir dann auf jeden Fall auch nochmal stärken und die einfach abholen, damit wir auf die neue Situation auch gut vorbereitet sind. Und genau, dann haben wir eben auch unser Team geschult. Was kommt jetzt an Änderungen auf uns zu? Was passiert zum 1.4.? Man kann es natürlich aktuell noch nicht perfekt vorhersagen, weil es noch keine Verträge gibt. Aber wir haben eben ganz genau geschaut, was gibt es für Kundentypen, wie sprechen wir die an, was haben wir für Empfehlungen in der Beratung, wie können wir das gut kommunizieren und haben nochmal genau geschaut, welche Biologicals sind bei uns eigentlich davon betroffen und haben da dann auch nochmal genau geschaut, was sind die Unterschiede, die markant sind, dass wir da auch ein gutes Gefühl haben und gut vorbereitet in die Beratung reingehen können.
Nun haben wir ja, ich sag mal, zwei Parteien, die hier betroffen sind, mit denen Sie kommunizieren müssen wahrscheinlich. Das ist zum einen sind es die Ärztinnen und Ärzte und zum anderen die Patientinnen und Patienten. Sprechen wir zunächst von den Ärzten. Haben Sie im Vorfeld tatsächlich mit den Ärzten kommuniziert? Haben Sie sie gewissermaßen vorbereitet und haben Sie, ich sag mal, Verständnis oder auch Verärgerung verspürt?
Wir haben auf jeden Fall das Gespräch gesucht. Nicht alle Ärzte haben wir natürlich jetzt persönlich gesprochen, aber wir haben mit allen Praxen gesprochen und mit einigen hatten wir auch intensivere Gespräche zu dem Thema. Und bei uns sind die Bedenken tatsächlich nicht besonders groß, weil die Ärzte es ja aber auch kennen, dass die wirtschaftliche Situation eben so ist, dass auch sie selber angehalten sind, preisgünstigere Biosimilars zu verordnen. Es ist jetzt natürlich neu, dass wir dann austauschen. Da gibt es bestimmt auch auf bei einigen Ärzten Unmut oder Unsicherheit, aber eher, weil sie, glaube ich, manchmal dann nicht genau wissen, was genau abgegeben wird. Da haben wir dann nochmal probiert, den Fokus auf das Thema elektronische Patientenakte zu legen und das angesprochen. Da ist eben ja genau sichtbar, was abgegeben wird, was ein Riesenvorteil ist gegenüber dem Papierrezept. Und wir haben eben auch nochmal probiert, immer zu betonen, dass unsere Beratungsqualität super hoch ist und dass wir auch nochmal das gesamte Team geschult haben und eben natürlich auf den Arzt sofort verweisen, sobald irgendwelche Fragen oder Unsicherheiten bestehen und dass wir da auf jeden Fall die Therapie nicht gefährden.
Und wie sieht das bei der anderen Seite aus? Also haben Sie sich vorbereitet oder wie werden Sie mit Patientinnen und Patienten umgehen, wenn Sie tatsächlich gezwungen sind, ein verordnetes Biologikum auszutauschen? Erwarten Sie da Verärgerung?
Verärgerung würde ich das gar nicht mal nennen, aber wir erwarten schon bei einigen Patienten, dass die eine gewisse Skepsis und Verunsicherung mitbringen werden. Besonders natürlich Patienten, die eine eingestellte Therapie haben, mit der sie zum Beispiel seit Jahren sehr gut zurechtkommen, wie Rheumatiker. Da erwarten wir das schon, dass die skeptisch sind, wenn auf ein Biosimilar dann umgestellt werden soll. Da ist der Beratungsaufwand auf jeden Fall dann nochmal höher. Da haben wir dann aber auch schon mal genau geschaut, wie sind da eigentlich die feinen Unterschiede bei den Pens und wie können wir das eben gut erklären. Und mit Kommunikationstipps im Team haben wir geschaut, wie können wir da am besten einfach mit dem Patienten umgehen. Es gibt natürlich auch einfachere Fälle, zum Beispiel Patienten bei Osteoporose, die mit Prolia behandelt werden, die das Medikament alle 6 Monate in der Praxis verabreicht bekommen. Da erwarten wir jetzt keine großen Änderungen. Ansonsten ist es natürlich nochmal was ganz anderes, wenn ein Patient neu eingestellt wird. Da muss man vor allem schauen, wurde jetzt schon ein Pen in der Praxis geschult? Gleicht sich das mit dem, was wir jetzt abgeben oder nicht? Und da dann eben nochmal schauen, wo die Unterschiede sind und eben in der Beratung genau drauf eingehen und auch nochmal schauen, wie sind die unterschiedlichen Lagerungen und wie sehen die unterschiedlich aus.
Ja, also das haben Sie sehr schön erklärt und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Szenarien genauso durchzuspielen. Nun wird es nicht immer so glatt gehen, denke ich mal. Das kennt man ja auch von den Generika, die man austauschen muss, schon seit vielen Jahren. Und da gibt es ja das bewährte Tool, möchte ich mal sagen, der pharmazeutischen Bedenken, dass man nicht leichtfertig einsetzen sollte, aber dass man trotzdem verwenden kann, wenn tatsächlich Bedenken vorliegen. Können Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören, ein paar konkrete Tipps geben, wie man solche pharmazeutischen Bedenken dann tatsächlich auch begründet auf dem Rezept, um nicht Gefahr zu laufen, retaxiert zu werden?
Ja, genau wie Sie es schon ansprechen. Die Begründung ist da, finde ich, der Schlüssel. Man muss gut zuhören, was sind die Bedenken von dem Patienten. Das können ja auch wirklich sehr konkrete Dinge sein, wie eine Unverträglichkeit von Hilfsstoffen, die vielleicht auch schon bekannt sind, weil er in der Vergangenheit mal ein anderes Präparat hatte. Oder aber die Angst vor Nadeln. Bei vielen Pens gibt es ja eine verdeckte Nadel und wenn der Pen dann aber anders ist, wo man die Nadel richtig sieht, hat man ja eine sehr gute Argumentationsgrundlage, weshalb man pharmazeutische Bedenken anwendet und kann das dann auch gut auf dem Rezept dokumentieren. Gerade das E-Rezept bietet da, finde ich, auch nochmal den Vorteil, dass man ein bisschen mehr Platz hat zu begründen und auch bei Folgeverordnungen dann darauf zurückgreifen kann, was eigentlich die konkrete Begründung ist und dass das einfach auch deckungsgleich ist.
Ja, ich denke, das ist schon ziemlich ausführlich, was Sie da geschildert haben. Noch ist es ja so, dass es jedenfalls meines Wissens keine individuellen Rabattverträge gibt, die dieses Tool der Austausch Pflicht wird ja so richtig scharf gestellt, wenn tatsächlich individuelle Rabattverträge da sind. Ist Ihnen zu Ohren gekommen, dass es bereits Verhandlungen gibt oder gelten im Moment nur die Open-House-Verträge?
Genau, also Open-House-Verträge sind aktuell einige ausgeschrieben von diversen Krankenkassen und die richtigen Rabattverträge ist mir bisher nur Spektrum K untergekommen, dass die richtig einen Rabattvertrag ausgeschrieben haben. Da gehören diverse Betriebskrankenkassen zu und ansonsten herrscht da aktuell, glaube ich, auch noch Zurückhaltung, weil das Thema jetzt ja doch wieder politisch auch etwas intensiver diskutiert wird. Was die Folgen von Rabattverträgen betrifft, das haben wir anhand der Generika gesehen. Und viele Biosimilars werden ja wirklich auch noch in Europa hergestellt. Also circa 50% hatte ich vor kurzem gelesen. Mhm. Und das ist natürlich eine enorme Menge. Und da ist die Gefahr natürlich auch hoch, dass entweder die Hersteller ins nicht-europäische Ausland abwandern oder aber auch weniger Hersteller überhaupt auf den Markt kommen.
Jetzt haben wir schon ganz viel abgearbeitet. Meine Frage jetzt zuletzt, gibt es noch Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben, auf die Sie aber Ihre Kolleginnen und Kollegen in den öffentlichen Apotheken noch aufmerksam machen wollen, nachdem Sie sich schon so gut vorbereitet haben?
Ja, ich würde tatsächlich gerne an alle Kolleginnen und Kollegen appellieren, dass sie das jetzt auch als Chance sehen, ihre Kompetenz noch mal mehr zu zeigen und unter Beweis zu stellen. Wir können die Patienten bei der Substitution sehr gut beraten und begleiten. Wir sind hochqualifiziert und wir sind vor Ort für sie da. Wir sind die, die die ersten Fragen abfangen können, die aufklären, die den neuen Pen schulen können und wir haben ein unglaublich tiefes Wissen dazu und wir haben eben auch nochmal die Zeit, um die Patienten da intensiv zu betreuen. Wenn man möchte, hat man jetzt auch noch die Zeit, das Wissen aufzufrischen, dass man gewappnet ist für diese Herausforderung und dass wir auch sehen, dass wir als Apotheke da einen ganz tollen Beitrag zu leisten können bei den enorm steigenden Kosten im Gesundheitssystem mit einem wirtschaftlichen Einsatz von Biologicals eben auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Kosten ein bisschen im Rahmen gehalten werden und dass wir da auch ein Player sind im Großen und Ganzen.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben gehört, dass sich am 1.4. etwas wirklich Bemerkenswertes in den Apotheken tut. Die lange gehegte Erfahrung mit Rabattverträgen bei den niedermolekularen Generika werden jetzt auch für Biologika relevant. Dies sagt sich leichter, als es umgesetzt ist, denn alle Biologika müssen bekannterweise parenteral appliziert werden. Während die Wirkstoffe, die Biosimilars also tatsächlich similar, also sehr ähnlich sind, gilt das für die Fertigarzneimittel und deren Applikationshilfen, den Pens, Keineswegs. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, zu welchen Konfusionen dies bei Patientinnen und Patienten führen kann. Damit bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Kollegin Rexin, für die wertvollen Informationen, die Sie uns hier gegeben haben.
Sehr gerne.
Auf Wiederhören, Frau Rexin.
Auf Wiederhören.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.